Lebenswerk, der Podcast der Ordensspitäler Österreichs. 23 Ordensspitäler, 22.500 MitarbeiterInnen, 2 Millionen PatientInnen pro Jahr und über 230.000 Operationen. Die österreichischen Ordensspitäler sind ein wichtiger Partner der Bundesländer in der medizinischen Versorgung. Aber wer steckt hinter all diesen Zahlen? Hier kommen Menschen zu Wort, die einen besonderen Geist leben und jedes Ordensspital zu einem Ort der menschlichen Zuwendung und der Hoffnung machen. Hier kommen Menschen zu Wort, die Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen, wenn es sein muss, auch anecken. Aber immer mit dem Blick auf das Wunder des Lebens. Hier ist Lebenswerk, der Podcast zum Mitdenken.
Grüß Gott und herzlich willkommen zur neuen Folge von Lebenswerk, dem Podcast der Ordensspitäler Österreichs. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wir widmen uns diesmal einem sehr besonders zentralen Thema, und zwar den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ordensspitälern. In einer Zeit des Fachkräftemangels und in einer Zeit, in der die Anforderungen an die Gesundheitsberufe stetig steigen, stellt sich natürlich die Frage, wie gelingt es, Menschen für diese wertvolle Tätigkeit zu gewinnen, sie aber auch langfristig zu halten und gleichzeitig zu stärken. Mein Name ist Alexandra Laubner-Gadowski und ich freue mich sehr, Sie heute als Moderatorin durch diese Folge begleiten zu dürfen. Zu Gast sind heute zwei Gesprächspartnerinnen, die mit ihren Initiativen zeigen, wie Wertschätzung und auch Mitarbeiterbindung in den Ordensspitälern gelebt werden. Ich darf herzlich Magister Romana Gabriel, die Personalleiterin der Barmherzigen Brüder Österreich, und Magister David Pötz, Geschäftsführer der Vinzenz Kliniken Wien, begrüßen. Bevor wir gemeinsam ins Thema einsteigen, würde ich Sie beide bitten, sich selbst kurz vorzustellen.
Ja, mein Name ist Romana Gabriel, wie Sie schon erwähnt haben. Ich bin Personalleiterin der Barmherzigen Brüder Österreich. Wir führen österreichweit Einrichtungen mit in allen Bundesländern, ausgenommen Vorarlberg und Tirol. Und in dieser Funktion kooperiere ich vor allem mit den Personalleitungen vor Ort in den Einrichtungen. Wir versuchen, voneinander zu lernen, Best-Practice-Beispiele zutage zu bringen und zu kopieren, bestenfalls. Und vor allem versuchen wir auch, Synergien zu heben. Und die Mitarbeiterbefragung, die heute auch so ein bisschen Thema dieses Podcasts ist, ist ein österreichweites gemeinsames Projekt, das wir machen.
Mein Name ist David Pötz, ich bin Geschäftsführer der Vinzenz Kliniken Wien. Die umfasst die Region Wien im Kompetenzfeld Kliniken der Vinzenz Gruppe. In meinem Verantwortungsbereich sind damit unsere 5 Fachkliniken. Das ist das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern, das Orthopädische Spital Speising, das St. Joseph Krankenhaus, das Göttlicher Heiland Krankenhaus und das Herz-Jesu Krankenhaus Wien.
Herzlich willkommen, Herr Pötz. Ich würde gleich gern die erste Frage an Sie stellen, Herr Pötz. Du bist großartig, wer hört das nicht gerne? Und unter diesem Motto haben die Vinzenz Kliniken eine sehr umfassende Kampagne gestartet. Und du bist großartig ist ja eine sehr starke und auch eine sehr schöne Botschaft. Was steckt genau hinter dieser Kampagne? Wenn man sich die Sujets anschaut, da wird man schon gleich sehr neugierig, weil dann sieht man, da tauchen Rollen auf wie Ritterin, Druide oder Influencerin oder auch Schutzengel.
Also vielleicht vorweg möchte ich sagen, dass es sicher sich auch im Gesundheitswesen mehr und mehr etabliert hat, Employer-Branding-Kampagnen zu machen. Das heißt, praktisch alle Trägerinnen und Träger von Gesundheitsdienstleistungen werben in der einen oder anderen Art für sich als Arbeitgeber, so auch wir. Die Kampagne, die Sie ansprechen, hat eigentlich als Pflegekampagne begonnen im Jahr 2023, wo wir uns angesichts des Fachkräftemangels eben insbesondere damit darum bemüht haben, neue Pflegemitarbeiterinnen am Arbeitsmarkt anzusprechen und sozusagen für uns zu begeistern. Da kommen diese Analogien her, die Sie schon angesprochen haben, die Entdeckerin, die Influencerin, die Teamplayerin und so weiter. Wir haben versucht darzustellen, wie breit das Berufsfeld von Pflege eigentlich ist und dass es da viel mehr gibt, als das, woran man vielleicht sozusagen jeder und jede von uns als erstes denkt. Das heißt, wir haben mit diesen Analogien gearbeitet und uns gleichzeitig ganz konkret bedankt bei den Mitarbeiterinnen. Das war immer so aufgebaut, dass wir eben mit einer Analogie gearbeitet haben, mit der Entdeckerin zum Beispiel, die im Interesse der Patientinnen und Patienten sozusagen nach Erkenntnis sucht, und haben dann immer abgeschlossen mit Danke, Andrea, dafür, dass du wie viele andere bei uns auch eben eine Entdeckerin für unsere Patientinnen und Patienten bist. Ungefähr so hat das funktioniert. Und dann kam im Jahr 2024 praktisch die nächste Phase, die Du bist großartig Phase, die Sie kurz auch schon angesprochen haben, die sich an alle Berufsgruppen gleichermaßen gerichtet hat. Im Gesundheitswesen ist natürlich Pflege eine sehr wesentliche, sehr wichtige und auch die größte Berufsgruppe, aber halt bei weitem nicht die einzige. Spitäler funktionieren dann gut, wenn alle Berufsgruppen gut miteinander arbeiten. Und so haben wir im zweiten Jahr der Kampagne im 2024 uns an alle Mitarbeiterinnen gerichtet und wollten da nicht sozusagen bloß Danke sagen, sondern besondere Wertschätzung ausdrücken durch besonderes Lob. Und wie kann man das besser machen, als wenn man sich gegenseitig eben sagt, dass man großartig ist? Nämlich konkret unseren Mitarbeitern, aber halt auch denen, die wir ansprechen möchten. Was auch in Du bist großartig steckt, ist, dass uns der einzelne Mensch sehr wichtig ist. Also diese Individualität, die natürlich im christlichen, im Ordensbereich eine große Rolle spielt. Jeder Einzelne ist großartig. Man ist in einem Krankenhaus oft so, fühlt man sich so ein bisschen wie ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe. Und das wollten wir ein bisschen durchbrechen, indem wir uns sozusagen ganz konkret auf konkrete Menschen bezogen haben mit dieser Kampagne.
Wenn man sich die Kampagne ansieht, die ist schon sehr auffällig. Können Sie sagen, was die Kampagne bewirkt hat? Gibt es da irgendwie messbare Erfolge?
Ja, vielleicht kurz noch zum Auffälligsein der Kampagne. Das ist, glaube ich, grundsätzlich einmal der Sinn einer Kampagne, dass sie auch auffällt. Und Sie sprechen das sozusagen an. Wir haben mit Illustrationen gearbeitet. Also alle unsere Brückenbauer und Druiden und Ruhestifterinnen sind gezeichnet, sehr bunt gezeichnet. Und das haben wir grundsätzlich natürlich sehr bewusst getan. Wir wollten uns einfach abheben von, sagen wir, vielleicht klassischeren Kampagnen, die Menschen in Berufskleidung, im beruflichen Umfeld zeigen. Jetzt nicht nur im Gesundheitswesen ist es so, dass man oft sozusagen Ärztinnen und Ärzte mit Stethoskop sieht, im weißen Kittel. Das machen auch andere Arbeitgeber so, Eisenbahner, die dann auf der Lok sitzen oder Polizisten in Uniformen irgendwo auf einer Straßenkreuzung. Wir haben das bewusst sozusagen dieses Muster gebrochen und eben mit Illustrationen gearbeitet. Zurück zu Ihrer Frage, messbares, ja schon. Also wenn man sozusagen im bloß sich betrachtet, wie voll unsere Stellenpläne sind oder umgekehrt, wie groß ist der Fachkräftemangel, dann hatten wir 2023 nicht alle unsere Stellen besetzt und jetzt Anfang 2025 schon. Also wir konnten die Lücke schließen. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen zu behaupten, dass das die Kampagne war, ganz ehrlich. Also die Kampagne hat sicher einen Beitrag geleistet, aber eine Kampagne kann nie als Maßnahme allein wirksam sein. Da braucht es natürlich ganz viel an anderen Maßnahmen auch. Und es haben sicher auch Umweltfaktoren positiv gewirkt. Beispielsweise ist die Zahl der Ausbildungsplätze sehr stark erhöht worden, Gott sei Dank in Wien auch, wo natürlich der Arbeitsmarkt insgesamt sich vielleicht auch ein Stück entspannt hat. Aber generell hat die Kampagne sicher einen positiven Beitrag auch geleistet, das kann man schon sagen.
Jetzt haben Sie schon erwähnt, die Kampagne ist sehr bunt, könnte man sie auch vielleicht als poppig bezeichnen, mit den sehr interessanten und schönen Illustrationen. Wie haben eigentlich die Mitarbeitenden reagiert? Haben sie sich da wiedergefunden in der Kampagne?
Naja, die Mitarbeitenden ist natürlich, umfasst sozusagen eine große Zahl von Menschen. Also in Wien konkret, in den Vinzenzkliniken sind über 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Und so vielfältig oder so groß wie die Zahl der Mitarbeiterinnen, so groß waren wahrscheinlich auch die persönlichen Eindrücke. Es gab ganz sicher sehr viele, die sozusagen die Kampagne sehr positiv aufgenommen haben. Es gab natürlich auch kritische Stimmen. Das ist aber, glaube ich, auch fast normal. Also zumindest eine Kampagne, die ein wenig auffällt, wird immer Pro und Contra hervorrufen. Und je ungefähr eine Kampagne ist, desto stärker sind wahrscheinlich die Ausschläge in beiden Richtungen der Amplitude. Grundsätzlich kann man sagen, ist es sehr gut aufgenommen worden. Wir haben uns auch in beiden Jahren sehr um sozusagen einen direkten Bezug zwischen Kampagne und Mitarbeiterinnen bemüht. Also beispielsweise haben wir unsere Mitarbeiterinnen aufgerufen, selber auch nach Analogien zu suchen, was eben Pflege alles sein kann. Wenn ihnen praktisch die bestehenden neuen, die wir im Rennen hatten, noch zu kurz gegriffen hatten. Und so ist dann tatsächlich im Zuge eines Gewinnspiels beispielsweise eine neue Analogie entstanden, nämlich Pflege als Brückenbauerin zu sehen. Das war ein Beispiel der Involvierung auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und im zweiten Jahr bei Du bist großartig haben wir überhaupt die Kampagne intern begonnen. Da waren die ersten Schritte, dass wir mit so Karteln im Postkartenformat, wo vorn drauf steht, Du bist großartig. Und auf der Rückseite praktisch so ein bisschen ein Vordruck drauf war, wo man den Namen eines Kollegen, einer Kollegin eintragen konnte und dieser konkret mitteilen konnte, warum oder was man an ihr großartig findet. Das heißt, die erste Phase war wir loben uns gegenseitig, was total eine schöne Übung war. Ich habe das auch selbst gemacht, also mit all meinen unmittelbaren Führungskräften und auch zum Teil mit Kolleginnen, in der Nähe von mir sind, büromäßig. Es war eine schöne aktivierende Übung und hat uns auch allen, glaube ich, sehr bewusst gemacht, was wir aneinander haben. Das ist, glaube ich, sehr gut angekommen. Die Illustrationen gefallen oder gefallen nicht. Bin gespannt, was ich da vielleicht noch kurz erwähnen möchte. Wir sind auch zumindest jetzt einmal auf der Shortlist für den einen der wichtigsten Werbepreise Österreichs beim Kreativclub Austria. Shortlist heißt, man ist einmal unter den 15% der Besten und misst sich da sozusagen wirklich mit ganz großen Agenturen und Arbeitgebern. Wie weit wir kommen, werden wir Ende Mai wissen, wo dann die Preisverleihung stattfindet.
Das heißt, es hat schon erste Reaktionen gegeben auf die Kampagne und Gratulation, dass Sie auf der Shortliste stehen. Wir werden alle die Daumen drücken. Ich würde gern jetzt zu Ihnen kommen, Frau Gabriel. Und zwar haben Sie das auch schon, Herr Pötz, angesprochen, ganz kurz, so dieser Fachkräftemangel auch im Gesundheitswesen. Wie alle wissen, gerade im Gesundheitswesen, wo der Alltag oft von sehr hoher Belastung, von Personalengpässen und auch sehr fordernden Situationen geprägt ist, zählt eigentlich jede gute Nachricht doppelt, würde ich mal so salopp formulieren. Und da gibt's eine ganz konkrete Zahl, Frau Gabriel, die ist sehr beeindruckend, und zwar der Mitarbeitenden der Barmherzigen Brüder bewerten das Arbeitsklima als positiv, und das geht aus ihrer aktuellen Mitarbeiterumfrage hervor. Und wir wissen, dass das Gesundheitswesen jetzt kein einfacher Arbeitsplatz ist. Wie schafft man ein solch gutes Klima, Frau Gabriel?
Ja, eine spannende Frage. Vielleicht bevor ich darauf ganz konkret eingehe, würde ich noch kurz erklären, wie die Mitarbeiterbefragung bei uns aufgesetzt ist, damit man auch weiß, woher dieses Ergebnis eigentlich kommt.
Sehr gerne.
Ja, wir führen diese Mitarbeiterbefragung österreichweit durch, in all unseren Einrichtungen, machen das seit 2009 und das in 3-Jahres-Intervall. Und das ist ja wichtig, weil relevant ist für uns nicht immer nur das Ergebnis, ist auch wichtig, aber viel spannender ist, was man daraus macht. Und das heißt, wir sehen dieses Ergebnis immer als Arbeitsauftrag und beobachten auch, dass sich eigentlich das Ergebnis im Zeitverlauf sukzessive verbessert hat. Heißt für uns auch, es ist möglich, an einer besseren Mitarbeiterzufriedenheit offensichtlich zu arbeiten. Ja, und das finde ich, haben wir auch sehr konsequent gemacht und machen es noch immer. Wir fragen in dieser Befragung rund 60 Aspekte ab. Das hat sich auch in den letzten Jahren kaum geändert. Also wir haben uns auch bemüht, das möglichst gleich zu behalten, um einen Zeitvergleich zu haben und eben auch schauen zu können, wirken Maßnahmen oder auch nicht. Und das Arbeitsklima ist einer dieser 60 Aspekte. Ja, was ist jetzt das Erfolgsrezept? Ich denke mal, ein gutes Arbeitsklima kann man nicht schaffen. Ja, das ist nicht herstellbar, sondern ähnlich wie in der Ökologie kann ein gutes Klima nur erzeugt werden, indem jeder seinen Beitrag leistet. und das trifft Führungskräfte in gleichem Maße wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die Mitarbeiterbefragung als solche ist eben schon eine gute Standortbestimmung und eine Möglichkeit, Aktionen zu setzen. Und das ist auch schon ein Beispiel, weil in der Ergebnispräsentation sind alle einbezogen, Führungskräfte und Mitarbeiter, und gemeinsam wird überlegt, was können wir tun. Also das heißt schon, das Instrument alleine schafft ein bisschen Kultur. Jeder leistet seinen Beitrag und jeder ist gefordert und jeder trägt Verantwortung. Wir machen keine Briefe ans Christkind, sondern jeder wirkt mit. Und ich glaube, diese Haltung alleine ist schon mal sehr wichtig für ein gutes Klima. Das Zweite, ich habe jetzt so ein bisschen erwähnt, ja, dass eben im Krankenhaus diese Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen sehr relevant und wichtig ist, sehen wir ganz genauso. Ich denke mir, das hören wir auch von den Mitarbeitern, dass ihnen das Teamgefüge sehr, sehr wichtig ist. Weil, wenn Sie müssen sich vorstellen, ich komme zum Beispiel in den Frühdienst und meine Kollegin aus dem Nachtdienst übergibt an mich, dann möchte ich mich darauf verlassen können, dass die ihre Arbeiten erledigt hat. Sonst erschlägt mich das in der Früh, wenn ich die Arbeiten übernehme. Das heißt, die Zusammenarbeit ist ganz, ganz wichtig und trägt sicher auch zu einem positiven Klima bei. Was ich selbst auch oft höre oder früher gehört habe, als ich Turnusärzte Bewerbungsgespräche geführt habe, war auch nach der Frage, ja, warum interessiert ihr euch eigentlich für unsere Häuser, war auch das Arbeitsklima ganz oft an erster Stelle erwähnt. Das spricht sich offensichtlich auch herum. Ich denke, dass auch die überschaubare Größe unserer Einrichtungen damit zusammenhängt. Ja, vor allem im ländlichen Gebiet. Wir haben auch Krankenhäuser in Kärnten zum Beispiel. Da kennt jeder jeden. Also da ist man ganz anders involviert. Aber auch im innerstädtischen Bereich, wo wir auch Häuser führen, hilft die überschaubare Größe sicher, dass man eben nicht in der Anonymität untergeht, dass man bekannt ist, dass man gesehen wird, egal ob man KPJ-Student oder Primar ist. Ja, das heißt man, und es führt natürlich auch dazu, dass die Abteilungen eine überschaubare Größe haben. Man geht dann nirgends unter. Ein Punkt möchte ich noch erwähnen, und wie gesagt, das sind jetzt sicher keine taxativen Aufzählungen, ist, wir sind eine Ordenseinrichtung und die Ordensgemeinschaft der Barmherzigen Brüder ist nicht nur eine Glaubensgemeinschaft, sondern auch eine Lebensgemeinschaft. Das führt auch dazu, dass auch wir als weltliche Mitarbeiter immer wieder eingeladen sind, an dieser Lebensgemeinschaft teilzunehmen. Gebrüder feiern gern und das ist super so. Und wir sind auch immer eingeladen, an diesen Feiern teilzunehmen. Und das ist im Jahreskreis, gibt es alle möglichen Dinge. Das startet mit der Faschingsfeier gleich im Februar oder März. Das geht weiter mit unserem Fest des Ordensgründers, das in allen Häusern gefeiert wird, das oft auch verwendet wird, um Jubilare zu feiern, um Oberärzternennungen zu feiern, um besondere Auszeichnungen und Ehrungen von Mitarbeitern zu feiern. In den meisten Häusern gibt es Sommerfeste, es gibt Weihnachtsfeiern, auf den Stationen gibt es viele Feste. Das schafft per se noch kein gutes Arbeitsklima, aber es fördert ein gutes Miteinander. Und wenn ich am Abend davor mit jemandem auf der Feier gesessen bin, dann kommuniziert sich's auch im professionellen Berufsalltag viel, viel besser. Also ich denke mir, die eine Maßnahme, um Arbeitsklima zu schaffen, gibt's nicht, ja, sondern es sind viele, viele kleine Musiksteinchen. Aber ich denke mir so, die Hauptaufgabe ist eigentlich, jeder ist angehalten, seinen Beitrag zu leisten. Das ist kein Thema, das man irgendwo hinschieben kann und der andere erledigt das für mich.
Jetzt würde ich noch ganz gern konkret bei einem Thema nachfragen, auch so ein Mosaiksteinchen, wie Sie gesagt haben. Und zwar ein entscheidender Faktor scheint ja auch die Führungskultur zu sein, wie aus Ihrer Umfrage hervorgeht. Klingt logisch, ist aber wahrscheinlich in der tagtäglichen Praxis gar nicht so einfach umzusetzen. Was ist da das Erfolgsrezept oder was wird da in den Vordergrund gestellt?
Da sind zwei Themen drinnen, die an sich ja ein klarer Begriff sind, aber im Inhalt diffus. Führung, nicht? Was ist überhaupt Führung? Kultur, was ist Kultur? Und noch viel mehr, was ist gute Kultur? Und auch da, ich fange wieder bei den Barmherzigen Brüdern an, weil die Barmherzigen Brüder liefern uns hier eigentlich eine gute Orientierung. Auch wenn es abstrakt ist, beginne ich damit, und zwar sind es die Werte der Barmherzigen Brüder. Und wir haben kein komplexes Leitbild, sondern eigentlich 5 sehr einfache Werte. Das ist Qualität, Respekt, Verantwortung und Spiritualität, auch in dieser Reihenfolge. Und dann gibt es so einen Dachwert, den bezeichnen die Barmherzigen Brüder als Hospitalität. Das steht so für Gastfreundschaft. Das ist auch eines der Gelübde der Brüder. Das klingt sehr abstrakt. Was heißt das aber konkret in der Praxis? Für uns heißt es zum Beispiel sehr konkret, was erwarten wir hier auch von Führungskräften? Für uns ist es nicht ausreichend, wenn eine Führungskraft für eine exzellente Patientenversorgung, Behandlung, Pflege sorgt, sondern es gibt immer auch einen zweiten Teil, der heißt, respektvoll umzugehen, mit den Mitarbeitern respektvoll umzugehen, natürlich auch mit den Patientinnen und Patienten, die uns anvertraut sind. Aber es ist immer beides. Es ist die Qualität auf der anderen Seite und es ist diese Persönlichkeit auf der einen Seite. Und umgekehrt reicht es auch nicht, wenn eine Führungskraft nur super nett ist und alle Mitarbeiter hinter sich scharrt, aber die Aufgaben nicht zustande bringt oder die Ziele nicht entsprechend schafft oder die Qualität nicht entsprechend schafft. Was ich damit sagen möchte, ist, dass dieses Wertegerüst für uns eben einen guten Rahmen und eine gute Orientierung bildet, was ist uns, was ist vor allem auch den Eigentümern wichtig. Und darauf richten wir viel aus. Persönlich in meiner Rolle auch als Personalistin startet das auch schon bei der Auswahl von Führungskräften. Für uns ist es nicht nur wichtig, dass jemand sein Fach gut kann. Ja, wenn ich jetzt an Primariatsauswahlprozesse denke, geht es nicht nur um den OP-Katalog, den jemand vorweisen kann oder um die wissenschaftlichen Arbeiten, die jemand gemacht hat oder den besonderen Ruf, den jemand genießt, sondern es geht auch immer um die Frage, trauen wir diesen Menschen, dieser Persönlichkeit zu, unser Team gut zu führen, das Team entsprechend weiterzuentwickeln, das Team mitzunehmen und auch zu fördern und auch ein gutes Teamgefüge, nicht zuletzt wieder wegen des Arbeitsklimas, für so eines zu sorgen und dieses zu schaffen. Trauen wir diesen Menschen auch zu, dass ein gutes Vorbild für die Menschen bei uns ist, weil gerade diese Vorbildfunktion darf man vor allem bei jungen Mitarbeitern nicht unterschätzen. Das, was ich mache, vor allem auch das, was ich nicht mache, wie ich spreche, die Sprache, die ich verwende, die Dinge, wie ich über andere spreche, das wirkt alles auch auf Mitarbeiter und letztendlich oft auf das Gesamtgefüge. Was wir auch gemacht haben in den letzten Jahren ist, dass wir, also schon seit gut 7, 8 Jahren, führen wir auch einen österreichweiten Führungskräftelehrgang. Da ist es so, dass Führungskräfte aus all unseren Einrichtungen teilnehmen, egal welche Hierarchiestufe. Ja, da sitzt der Gesamtleiter, das kann sein, dass jemand aus der kollegialen Führung dort sitzt, ein Primar, eine Stationsleitung, eine Reinigungsleitung, eine Teamleitung von der Physio, also bunt gemischt. Und auch dieser Lehrgang macht jetzt per se keine besseren Führungskräfte, ganz sicher nicht. Ja. Aber was er macht, ist, Führung ins Bewusstsein zu rücken, dass auch klar ist, Führung ist notwendig. Also das Schlimmste sind Teams, die nicht geführt werden, finde ich, weil das ist Anarchie. Er bringt externe Impulse herein, weil wir da auch dazu auch externe Referenten haben. Er schafft ein Netzwerk untereinander. Es ist super für die Führungskräfte zu erfahren, okay, die Probleme, die ich habe, hat der andere im anderen Haus genauso. Ja, das ist auch tröstlich. Und er schafft ein gutes Miteinander. Und was sicher auch ein Thema ist, wir haben auch dort ein Coaching integriert für jeden. Das heißt, damit fördern wir auch Selbstreflexion schon zu einem sehr frühen Stadium, also wo Führungskräfte erstmal seine Führungsfunktion übernehmen, was uns auch wichtig ist, weil auch die Führungskräfte selbst sollen und müssen sich laufend weiterentwickeln, sonst wird's nicht gehen. Ja, man wird älter, jüngere Generationen kommen nach, das sind wieder ganz andere Herausforderungen. Also man muss sie auch ständig selbst in Frage stellen. Ja, und wieder, also das Patientrezept kann ich Ihnen nicht bieten, sondern es sind viele, viele, viele Mosaiksteinchen, die dazu beitragen, aber ganz sicher auch dieses Bewusstsein, dass Führung wichtig ist. Das sieht auch unser Eigentümer so. Wir investieren auch in Führung, in Führungskräfteentwicklung. Und wieder ist es so, jeder muss seinen Beitrag leisten, dass das auch wirklich zu einer guten Kultur wird und nicht zu einer Unkultur.
Ja, vielen Dank, Frau Gabriel. Ein bisschen untermauert sozusagen mit Kirchenglocken. Falls sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, ja, es waren Kirchenglocken, es ist 12 Uhr mittags, wie wir den Podcast jetzt aufgenommen haben. Ich darf jetzt noch einmal auf die Kampagne Du bist großartig zurückkommen, denn sie ist im wahrsten Sinne des Wortes wirklich großartig. Sie haben schon einiges davon erzählt, Herr Pötz. Ich will noch ganz kurz erwähnen, Sie haben Straßenbahnen gebrandet in Wien, es hat Citylights gegeben, Plakate in den Ordensspitälern, Sie haben Tassen gebrandet, Liegestühle, es gab Gewinnspiele für Mitarbeitende. Da wurde ja wirklich mit viel Herzblut und viel Kreativität gearbeitet. Was noch gab es Kühlschrankmagneten, Sie haben 9000 Motivationskarten gedruckt und mit der Webseite dubistgroßartig.at sowie zahlreichen Social-Media-Aktionen, selbst auf TikTok, haben Sie auch einen sehr starken digitalen Auftritt hingelegt. Herr Pötz, können Sie uns ein Beispiel nennen, das besonders gut funktioniert hat oder vielleicht sogar eines, das Sie selbst überrascht hat, weil es so viel Resonanz ausgelöst hat?
Naja, ich glaube, der wesentlichste und sozusagen schönste Erfolg ist wirklich durch diese, Sie sagen, Motivationskarten, durch diese Du bist großartig Karten entstanden, weil das einfach eine sehr persönliche Interaktion war mit 9000 Karten bei 3500 Mitarbeitern. Das heißt einfach, der Durchschnitt hat einfach 3 Karten geschrieben oder 3 erhalten. Aber es ist ein bisschen so wie bei der Ballkönigin oder beim Ballkönig. Manche haben wahrscheinlich mehr, manche vielleicht nur eine oder zwei Karten bekommen. Das war sicher der schönste Erfolg und der schönste Erfolg war, dass wir das auch gar nicht in dieser Masse gedacht hatten, dass das so nachgefragt wird. Also wir haben 2-3 Mal Karten nachgedruckt. Und das zeigt einfach, dass es wirklich auch ein schönes Erlebnis sein kann, sich zu sagen, was man sozusagen gegenseitig sich zu sagen, was man gegenüber sozusagen eben hat an Wert, an Beziehungsqualität. Das war bei allem Social Media und Plakaten, das Sie erwähnen, wahrscheinlich das Schönste. Also es ist am Ende dann erst wieder die persönliche Beziehung, die so richtig zieht. Natürlich haben wir extrem hohe Interaktionsraten auf Social Media erreicht, was aber im Endeffekt eine ein bisschen technischere Form von Kommunikation ist. Das Schönste war das Persönliche. Und das Zweite, was auch sehr gut gegangen ist, finde ich, war, dass wir in die Kampagne, vor allem in die Du bist großartig Kampagne, unsere wirklichen Kernwerte, die wahrscheinlich alle christlichen Ordensspitäler, aber halt auch in der Vinzenzgruppe wichtig sind, dass wir die einfach gut einbauen konnten. Also wir haben beispielsweise plakatiert, Zeit nehmen und Zeit geben ist großartig. Oder einander zuhören ist großartig. Oder Kolleginnen Erfolg gönnen ist großartig. Das sind so Themen, Freude am Leben ist großartig. Themen, die wir sozusagen intern auch ohne Kampagne leben, die uns auch ohne Kampagne wichtig sind und die natürlich eigentlich den Erfolg eines Ordensspitals, glaube ich, ausmachen. Das ist eben immer das tägliche Tun, die Beziehung untereinander. Was es schön ist, wenn das dann auch in einer Kampagne funktioniert, wenn man das sozusagen auch für eine Kampagne übersetzen kann. Ich glaube, umgekehrt würde es nicht klappen. Also bloß sozusagen schöne Sätze zu plakatieren, die dann nach innen keinen Anknüpfungspunkt haben, das wäre wahrscheinlich nicht so die Weltidee, weil ja Kampagne natürlich nur dann funktioniert, wenn man sozusagen das auf die Straßenbahn schreibt, was man auch wirklich dann auch halten kann an Versprechen. Und das war vielleicht der zweite Erfolg aus meiner Sicht, dass man auch, ich glaube, wir konnten mit der Kampagne auch zeigen, dass christliche Werte durchaus auch plakatiert werden können, wenn sie sozusagen gut übersetzt sind und ein bisschen kreativ, ein bisschen leicht vermittelt werden.
Ich würde jetzt gerne auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, und zwar die Work-Life-Balance. Weil gerade in Berufen mit hoher Verantwortung und emotionaler Belastung scheint sie oft schwer erreichbar. Umso bemerkenswerter ist es, dass bei der Mitarbeiterbefragung bei Ihnen, bei den Barmherzigen Brüder, besonders die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sowie die Arbeitszeitregelung sehr positiv hervorgehoben wurde. Und auch die Vinzenz-Kliniken werben auf ihrer Webseite ganz selbstbewusst mit die beste Work-Life-Balance, die es gibt. Da werden sich vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, wie soll das gehen? Vor allem jetzt in Gesundheitsberufen. Deshalb die Frage an Sie beide, welche konkreten Maßnahmen setzen Sie in Ihren Häusern, um genau das möglich zu machen?
Ja, also es stimmt. Wir haben einige Aspekte in der Mitarbeiterbefragung gehabt, die das Thema Arbeitsrahmen umfassen. Das Thema Work-Life-Balance ist ja ein viel diskutierter Begriff. Wir haben uns als 5-Jahres-Strategie jetzt wieder ganz aktuell das Ziel gesetzt, eine lebensphasenorientierte Personalpolitik zu betreiben. Und ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen mit dem Thema Work-Life-Balance. Bei uns geht es darum, wie können wir es schaffen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte ihren Beruf gesund ausüben können und dass sie langfristig im Beruf bleiben und auch langfristig gesund bleiben. Und ich denke mir, dass es vor allem ganz stark darum geht und einige konkrete Beispiele, was könnte das bedeuten in Kombination mit diesen Lebensphasen, weil es wahrscheinlich auch in jeder Situation etwas anderes braucht. Wenn ein junger Mensch beispielsweise die Pflegeausbildung abgeschlossen hat und er startet bei uns, dann gibt es da ganz am Anfang sehr viele Unsicherheiten. Ja, fachlich ist er noch nicht ganz so fit. Persönlich ist es noch nicht so einfach. Er hat noch wenig Erfahrung im Berufsumfeld. Was habe ich konkret zu tun? Wie funktionieren die Strukturen? Wie kommuniziert man richtig? Mit wem? Ich weiß das auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in meinem Umfeld. Wie spreche ich einen primalen E-Mail an? Also da gibt es viele, viele kleine Unsicherheitsfaktoren, die gleichzeitig Stressfaktoren sind, wenn ich nicht gut begleitet werde. Also das heißt, vor allem am Anfang des Berufslebens brauchen junge Menschen viel Begleitung. In der Pflege passiert das ganz stark durch Praxisanleitungen zum Beispiel, die ganz gezielt dazu da sind, Menschen, die bei uns erstmals in den Beruf einsteigen, persönlich und fachlich diesen Menschen beizustellen. Das heißt, am Anfang wird es vielleicht gar nicht so sehr live sein, wobei das Thema, dass junge Menschen vielleicht nur Teilzeit arbeiten wollen, ja, mein Gott, das ist so, auf das sind wir mittlerweile eingestellt, darüber brauchen wir auch nicht mehr jammern, sondern das ist ein Faktum. Ja, und wir sind auch als Einrichtung darauf eingestellt, uns auf diese Bedürfnisse auch einzulassen und damit bestmöglich umzugehen. Aber am Anfang, denke ich, mir braucht es vor allem Begleitung in der Arbeit, um Stress herauszunehmen. Später, wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, ich sage mal, plus minus 30 ist, dann gibt es vielleicht im Privatleben das Thema Familiengründung. Da braucht es ganz was anderes. Ja, da ist es vielleicht auch gut, weniger Anforderungen in der Arbeit zu haben, weniger im Sinne von, okay, diesen Mitarbeiter drücke ich jetzt nicht noch, gebe irgendein Projekt noch in die Hand oder da fordere ich jetzt nicht nochmal die extra Überstunde, sondern da geht es eben genau darum, dann ausreichend Zeit auch für zu Hause zu lassen. Das Arbeitsrecht bietet da auch ganz viel. Ja, das betrifft sicher nicht nur uns als barmherzige Brüder oder uns alle als Ordenskliniken. Karenz ist selbstverständlich, Elternteilzeit ist selbstverständlich, Papamonat ist selbstverständlich. Viele unserer Einrichtungen haben Krabbelstuben, Kindergärten, bieten im Sommer Betreuungsangebote an. Ich weiß das auch vom Ordensklinikum in Linz. Auch die haben da ganz viel Sommerprogramm. Oder was auch bei uns in den Häusern, vor allem in der Pflege, gern gemacht wird, den Müttern sehr früh wieder eine Rückkehr in den Beruf zu ermöglichen, mit einem ganz geringen Stundenausmaß. Auch mit der Idee, dass sie nicht zu lange weg sind und die Systeme verlernen. Die IT entwickelt sich extrem rasch fort. Und da ist es gut, möglichst rasch wieder am Ball zu bleiben, aber das immer gut vereinbar mit Kindern und mit der Familie. Später dann wieder eine spätere Lebensphase, wenn die Familiengründung abgeschlossen ist, wenn ich im privaten Umfeld vielleicht nicht mehr so gefordert bin, dass wieder ganz was anderes gefragt, dann möchte ich vielleicht erst recht Karriere machen oder ich möchte erst recht diese extra Meile in der Arbeit gehen. Auch nicht für alle, ja, aber trotzdem drauf zu hören, was möchte diese Mitarbeiterin, dieser Mitarbeiter. Und dann sind wir gefordert, wie halten wir denn das Arbeitsspektrum, die Aufgabe für diese Mitarbeiter attraktiv? Was können wir denn da bieten? Wir können nicht jedem eine Führungsfunktion bieten, aber wir können vielleicht eine Expertenrolle bieten. Wir können einem Senior die Möglichkeit bieten, für die Einschulung von Juniors zuständig zu sein. Wir können vielleicht ein spannendes Projekt bieten. Aber Sie sehen schon, ich finde, es braucht in jeder Phase etwas anderes. Und am Ende des Berufslebens, wenn ich sage jetzt mal so 5 Jahre, bevor man vielleicht in Pension geht, ist es auch gut, dieses Thema sehr aktiv zu thematisieren, vielleicht in einem Mitarbeitergespräch oder egal wie es heißt, ja, in einem persönlichen Gespräch, und zu schauen, wie gestalten wir denn diesen Übergang in den Ruhestand? Wann soll denn das sein? Wie kann eine Übergabe gut erfolgen? Wie kann das, was der Mensch in seinem gesamten Leben geleistet hat, gut gewürdigt werden? Und bestenfalls gewinnen wir ihn vielleicht sogar für eine ehrenamtliche Beschäftigung nachher über die Pension hinaus, ja? Wir sehen auch, ja, die Barmherzigen Brüder unserer Ordensprovinz, wir führen ja nicht nur Einrichtungen in Österreich, sondern auch Slowakei, Tschechien und Ungarn. Dort wird mit dem Thema Pensionierung und Ruhestand schon sehr viel anders umgegangen. Die haben schon wesentlich früher einen Fachkräftemangel verspürt und wesentlich stärker, weil dort das Problem besteht, dass die Fachkräfte vor allem auch in den Westen abwandern. Und dort ist zum Beispiel die Arbeit im Ruhestand oder über das Pensionsantrittsalter hinaus eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Also auch das, man hört es ja jetzt auch in den Medien und in der Politik, also es wird viel darüber nachgedacht, wie können wir Arbeitskräfte auch im Beruf halten, über das Pensionierungsalter hinaus, ist sicher auch ein Thema, das wahrscheinlich auch bei uns noch kommen wird. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns darum kümmern, dass man gesund in der Arbeit alt werden kann und nicht ausbrennt.
Herr Pötz, welche Maßnahmen setzen Sie an den Standorten in den Vincent-Kliniken in Wien, um die Work-Life-Balance sozusagen zu schaffen?
Ja, die Frau Gabriel hat das, glaube ich, perfekt ausgeführt. Vieles von dem, was sie erwähnt hat, versuchen wir auch, vieles wahrscheinlich sogar in gleicher Art und Weise, aber mit sicher ganz ähnlichen Zugängen. Ich würde mich daher eher sozusagen auf eine Aussage beschränken, die mir in dem Zusammenhang auch wichtig ist. Ich glaube, dass diese sozusagen sogenannte Work-Life-Balance, das ist ja ein intrapersonaler Prozess. Das spielt sich ja innerhalb ganz konkreter Menschen ab, die sozusagen einmal Work und einmal Life erleben. Und ich glaube, das Hauptthema ist eigentlich, dass man diese gedankliche Trennung auch ein Stück weit wieder zusammenführen muss. Also ich bin echt sehr davon überzeugt, dass auch am Arbeitsplatz Leben stattfinden kann. Und glaube auch, dass man durchaus auch in der Freizeit gelegentlich einen Gedanken auf die Arbeit verwenden darf. Also ich würde das gern eine Spur näher zusammenführen, das Thema. Das ist vordergründig, glaube ich, eine Haltungsfrage und dann natürlich eine Maßnahmenfrage. Und alles das, was die Frau Gabriel beschrieben hat, klingt irgendwie so einfach, ist es aber nicht. Das heißt, am Ende kommt es darauf an, dass die Führungskräfte natürlich, die sozusagen primär mal verantwortlich sind für Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitszeitgestaltung, aber auch Kolleginnen und Kollegen untereinander, wenn es darum geht, sich gegenseitig zu unterstützen, dass es uns allen miteinander also gelingt, diese Ziele, diese strategischen Ziele, diese Maßnahmen auch wirklich sozusagen umzusetzen im täglichen Arbeitsalltag. Und das passiert sozusagen mit jeden Tag wahrscheinlich 20 Mal, was sozusagen darum geht, nehme ich wahr, wie geht's meinem Kollegen gerade? Bin ich bereit, jemanden zu unterstützen, jemanden zuzuhören? Bin ich bereit, einmal sozusagen auch einen Dienstvertrag sehr flexibel zu gestalten? Auf der Maßnahmenebene sind wir, glaube ich, alle ganz gut. Auf der Umsetzungsebene hoffentlich auch. Also generell glaube ich schon, wenn man sozusagen Mitarbeiterbefragungsergebnisse, die Frau Gabriel erwähnt hat, sich anschaut oder Fluktuationsraten oder wie Gott sei Dank, wie gut besetzt unsere Stellenpläne auch sind. Ich glaube, wir machen das ganz gut so insgesamt. Trotzdem glaube ich, dass es eine tägliche Herausforderung eben ist, einander wahrzunehmen und das, was man so theoretisch alles gerne hätten, auch wirklich zu tun.
Bevor ich Sie, Romana Gabriel und David Pötz, am Ende unseres Podcasts noch zu einem kurzen Wordrap einlade, möchten wir, wie in jeder Folge, den Blick auf eine ganz besondere Initiative aus einem der 23 Ordensspitäler Österreichs richten. Diesmal geht es um ein Projekt, das sehr eindrucksvoll zeigt, wie stark das Engagement der Mitarbeitenden der Ordensspitäler auch über den Berufsalltag hinauswirkt und sogar weit über die Pension hinaus. Es geht um das Hilfsprojekt Augen auf, Guatemala, das von Dr. Monserrat Massatz, einer langjährigen Oberärztin der Augenabteilung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien, ins Leben gerufen wurde. Mit großer Hingabe und medizinischem Fachwissen engagiert sie sich gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen für die Augengesundheit im westlichen Hochland Guatemalas, wo mehr als 800.000 Menschen ohne augenärztliche Versorgung leben. Herzlich willkommen, Dr. Monserrat Massatz. Wie entstand die Idee zu Augen auf Guatemala und welche persönlichen Erlebnisse haben Sie eigentlich dazu inspiriert, dieses Projekt ins Leben zu rufen?
Wenn ich als erstes beginnen kann, mich kurz vorzustellen. Mein Name haben Sie schon gesagt. Ich wurde in Barcelona geboren, Barcelona, Spanien, und mit 18 Jahren kam ich nach Österreich. Ich habe hier in Österreich, in Wien, konkret Medizin studiert und über 40 Jahre lang in der Augenabteilung der Barmherzigen Brüder in Wien gearbeitet. Wenn ich jetzt, wenn Sie fragen, wie diese Idee Augen auf entstand, vor 3 Jahren, sozusagen, heute bin ich 68 Jahre jung, kann man sagen, und vor 3 Jahren wurde mir sozusagen gesagt, sicher 65 ist die Zeit, wo man in Ruhestand irgendwie kommen sollte. Man kann nicht arbeiten, angestellt, ehrenamtlich immer. Und deshalb habe ich mir gedacht, die Berufung eines Arztes kennt keinen Ruhestand. Ich möchte nicht in Ruhe sozusagen gehen, sondern ich möchte in eine gewisse Unruhe, in Unruhe etwas tun, einen Lebenstraum sozusagen verwirklichen und etwas Soziales tun. Und ich habe eine österreichische NGO, ICEP, gewandt hier in Österreich, in Wien, und habe ich einen guten Kontakt, wo ich meinen Traum verwirklichen kann. Und sie haben mir das Land Guatemala und eine NGO, die sehr gut arbeitet, einfach bekannt gegeben. Ich habe das Land Guatemala nicht gekannt. Mhm. Und deshalb habe ich sozusagen mich mit ihnen in Verbindung gesetzt und habe ich angefangen, diese Idee. Wenn ich jetzt auch ganz gut sozusagen mit diesem Motto oder beziehungsweise das Wort Augen auf Guatemala etwas sagen kann, ich finde dieser Satz oder die Definition dieses Projektes sehr treffend, weil Augen auf, wenn man zu einem Augenarzt geht, man sagt, bitte machen Sie die Augen auf, ich möchte die Augen anschauen, ich möchte wissen, was Sie haben. Und für mich finde ich auch sehr gut, dass man die Augen aufmacht, was in der Welt geschieht. Ja, was geschieht in der Welt? Ja, auch es gibt sehr viele Probleme, aber auch Schönheiten, aber dass wir nicht blind sind, was um uns gibt oder was die Menschen oder was die Welt von mir braucht.
Und welche Herausforderungen begegnen Sie und Ihr Team bei der augenärztlichen Versorgung vor Ort? Und wie gelingt es Ihnen trotz, sagen wir mal, begrenzter Ressourcen, doch so vielen Menschen zu helfen?
Ich würde auch gerne erzählen, welche sind die persönlichen Erlebnisse, die mich dazu inspiriert haben, sozusagen dieses Projekt ins Leben zu rufen, bevor ich über die Herausforderung, dass ich sage, was hat mich alles noch motiviert, ja? Was mich motiviert hat, sind vielleicht mehrere Sachen. Das eine ist, mein Leben ist geprägt von der Spiritualität des heiligen Josef Maria Escrivá, Gründer vom Opus Dei, der uns gelehrt hat, dass die unsere tägliche Arbeit ja für Gott tun können, für die Menschen, für die Gesellschaft, ja. Und abgesehen von diesem, die Arbeit so gut wie möglich zu machen, auch dieser Verantwortungsbewusstsein als Christ, ja, dass seine Botschaft vom heiligen Josef Maria war, gut arbeiten für Gott, für die Menschen und sich den Armen besonders verpflichtet fühlen. Das ist, sagen wir mal, diese Haltung hat in meinem Berufsleben sozusagen hat mir geholfen, diese 40 Jahre sozusagen Berufserfahrung, und wo ich jetzt hier stehe und sage ich, okay, ich möchte nicht nur für die Leute, die sich das alles leisten können, sondern auch für die Menschen, die einfach diese medizinische Versorgung nicht können, sich nicht leisten können. Andererseits muss ich auch sagen, ein persönlicher Ansporn ist mir auch dieses Motto von den barmherzigen Brüdern, ja, wo man sagt, Gutes tun und es gut tun, ja. Und jedes Mal, wenn ich hineinkomme ins Spital und sehe ich diesen Satz, ja, man kann Gutes tun und vor allem es gut tun. Mein erster Besuch auch in Guatemala, wo uns die Menschen gesagt haben, diese Ärzte bringen uns Licht und Hoffnung, ja. Und das vergesse ich nicht, ja. Sind frohe, dankbare Gesichter, die einfach, wo sie sehen, wir können diesen Menschen sozusagen Licht und Hoffnung bringen.
Wann waren Sie das erste Mal in Guatemala?
Das erste Mal war ich im Jahr 2023. Und jetzt ist schon das dritte Mal, jetzt im Februar 25 ist das dritte Mal, dass ich dort sozusagen hingefahren bin. Sie haben mich auch gefragt, die Herausforderung, die wir, ich meine, ich muss sagen, ich bin sehr dankbar, die Kollegen, einige von den barmherzigen Brüdern, die mit mir immer mitfahren, wir sind ein Team, ja. Das erste Mal 3 Ärzte, das letzte Mal waren wir schon 3 Ärzte und eine Krankenschwester, eine chirurgische Krankenschwester. Dieses Mal waren wir schon 4 Ärzte, etc. Das Team wird größer. Wir arbeiten nicht allein, sondern mit Leute, Pflegepersonal und Ärzte von Guatemala. Ja? Aber wenn Sie sagen, welche sind ein bisschen die Herausforderungen, die wir dort haben, gut. Von dort, ich meine, zuerst, um effizient und gut arbeiten, muss man das Land, die Leute kennen, die Geschichte, wo kommt man an, was kann man dort machen und nicht machen, ja. Auch selber das nicht vorhandene Gesundheitssystem von dort, ja. Man sagt, okay, wir sind Ärzte, wir wollen Leute helfen, aber was gibt es dort für ein Gesundheitssystem? Deshalb, es ist sehr vieles, Neues, was uns auf uns kommt, um richtig helfen zu können, müssen wir wirklich das Land kennen. Guatemala ist ein Land in Zentralamerika, wunderschön, mit reicher Maya-Kultur, ja, die Kultur der Mayas. Wir sind ganz in der Nähe von Mexiko, von El Salvador, von Honduras. Ein wunderschönes Land mit sehr vielen Vulkanen. Farbenfroh, die Landschaft des Wechstalles ist wunderschön, aber mit großer Armut. Armut, ja, Unsicherheit. Wir sind, wo wir arbeiten, Guatemala ist ein größeres Land, sagen wir mal, und wir sind in einem Gebiet, es ist Hochland, auf 2300 Meter, wo die Menschen dort fast, sein Leben ist Landwirtschaft, große Armut, viele Indigenas, was wir nennen, indigene Bevölkerung, und der Staat ist dort kaum präsent. Jeder ist auf sich allein gestellt, kaum asphaltierten Straßen, kaum medizinische Versorgung, kaum eine soziale Absicherung. Gleichzeitig die Menschen dort leben mit großer Dankbarkeit und einem tiefen Glauben, ja. Ja, das Wenige, was sie haben, sind sie froh, sind sie dankbar. Man kann so vieles auch von diesen Menschen lernen, die einfach nichts haben. Die erste Herausforderung, wenn wir dort kommen, ist, das Vertrauen von diesen einfachen Leuten einfach zu gewinnen. Ja, ich bin die Einzige vom Team, die die Sprache kann, Spanisch, wobei, muss man sagen, die Menschen dort sprechen sie auch andere Dialekte, die ich auch nicht kann. Aber wie können wir das Vertrauen von diesen Menschen gewinnen? Ja, sicher, wir haben die Hilfe von dieser NGO, von diesem Partner-NGO von dort, vom dortlichen Personal, die uns helfen. Trotzdem, es ist gut, dass wir einfach, dass wir dieses Vertrauen gewinnen. In der Zwischenzeit, weil Sie auch selber gefragt haben, wann ich das erste Mal dort war, jetzt, nachdem wir schon 3 Jahre schon dort sind, es ist schon bekannt, im Februar kommen immer die österreichischen Ärzte. Sie bringen uns Medikamente, Brillen und die Operationen sind kostenlos. Ja? Das ist ganz groß geschrieben und das ist etwas, was wirklich sehr, sehr schön ist. Ja?
Das heißt, Sie operieren wirklich vor Ort?
Wir operieren vor Ort. Ja? Ich komme auch noch dazu, weil wir dank unsere NGO dort in Guatemala, hat jetzt einen Vertrag mit einem Spital dort sozusagen gestellt, dass wir für die nächsten 4 Jahre dort 2 Operationssäle sozusagen gesichert haben und ein Spital. Ja, vielleicht kann ich springen, mir ist es ganz egal, aber eine Herausforderung ist, in einem Operationssaal dort zu operieren. Es ist nicht so wie in Österreich oder in Wien. Wenn ich komme, habe ich eine top eingerichtete Operationssaal, wo alles passt, wo alles stimmt, das Gerät, der Strom, der Sessel, die Instrumente, alles. Dort stimmt nichts. Es gibt einiges, aber es ist ganz anders. Ja? Eine erste Herausforderung war dieses Vertrauen von den Menschen. Und ein Patient sagte mir dieses Mal, weil wir zum Beispiel einen konkreten Patient, voriges Jahr haben wir schon ein Auge operiert, dieses Jahr das zweite Auge. Und ich habe ihn gefragt, und was würden Sie den Patienten sagen, die vielleicht jetzt vor der Operation stehen? Ja? Und er sagte mir, wir, die wir blind sind, weil wir nur einen einfachen Graustach haben, aber wir haben nicht das Geld sozusagen, um uns diese Operation zu leisten, wir sind verzweifelt. Wir können nicht arbeiten, weil wir nicht sehen. Wir können uns um die Familie nicht sorgen, weil wir nicht sehen. Wir sind wie abgekapselt. Wir sind verzweifelt. Wir sind ohne Hoffnung. Und ich würde Ihnen sagen, Sie sollen wirklich vertraut Gott und die Ärzten. Wenn man sieht, ja, man ist nicht verzweifelt. Wenn man sieht und man kann sich wirklich einfach vertrauen. Sie werden gut arbeiten und ich habe das Licht in einem Auge bekommen und dieses Mal möchte ich das zweite Auge auch nicht operieren lassen.
Das heißt, einmal pro Jahr im Februar fahren Sie und Ihr Team nach Guatemala. Wie viele Personen behandeln Sie dort oder wie lange bleiben Sie auch vor Ort?
Jetzt diese 3 Male sind wir 2 Wochen geblieben, beziehungsweise ich bin immer einige Tage schon vorher, ich bin fast immer 3 Wochen, ich fahre immer normalerweise eine Woche vorher, um die Patienten zu untersuchen, um alles zu organisieren, um alles zu planen. Wir sind 2 Wochen. Wir die Zahlen sozusagen, man kann ganz genau auch sehen. Dieses Mal zum Beispiel haben wir 450 Patienten behandelt. 400 Patienten, ja, ist eine Zahl, aber hinter diese Zahlen sind konkrete Menschen. Konkrete Menschen, die wir ihnen eine Untersuchung ermöglicht haben, Medikamenten ihnen geschenkt haben, Brillen, eine Operation durchgeführt haben, ja. Und wir haben circa 80 Operationen durchführen können. Diese 80 Operationen waren hauptsächlich der graue Star, denn man weiß, der graue Star ist diese Trübung der eigenen Linse. In Österreich ist alles sehr leicht, ja, dort aufgrund der Ernährung, der Sonne, der Erkrankungen sind viele junge Menschen, die an diesem grauen Star erblinden, ja. In Österreich ist eine bekannte Erkrankung, die mehr vielleicht für ältere Menschen in Frage kommt. Dort sind viele junge Menschen, fast alle, die wir operiert haben, waren 40, 50 Jahre alt, ja, die so eine Operation haben und die dadurch total abgeschlossen von der Gesellschaft, von der Arbeit und allem, ja. Wir haben ihnen alles gebracht, ja. Eine Herausforderung ist, auch diese Operation gut durchführen zu können, mit den Mitteln, mit dem Mikroskop, mit allem, was wir dort haben, und die nicht der Standard von Österreich sozusagen so zum Vergleichen ist. Und andererseits haben wir auch die Nachsorge der Patienten. Wir schenken den Medikamenten, wir schenken den Patienten alle Medikamente. Wir wissen, in Guatemala, die Menschen haben sich kein Geld, um die Medikamente nach einer Operation zu kaufen, ja. Wenn wir wegfahren und diese Menschen keine Medikamente haben, werden sie auch selber nicht kaufen. Und wir haben dort in diesem Spital, wir arbeiten zusammen, wir sind auch ein Ziel von dieser Reise ist auch die Ausbildung der dortigen Ärzte. Deshalb arbeiten wir zusammen mit diesen Ärzten und wenn wir wegfahren, wir wissen, bitte, die Nachkontrolle, die Versorgung dieser Patienten ist gewährleistet. Und das ist etwas, ganz Schönes auch bei diesem Projekt, wo wir wissen, wir fahren weg, aber wir haben ein paar Ärzte, die sich um diese Patienten kümmern werden. Und die Nachsorge, die Versorgung dieser Patienten ist gesichert. Wir haben auch die Möglichkeit, denn wir wissen, wenn etwas passiert, wenn jemand etwas braucht, wir kommen auch für die finanziellen Sorge dieser Patienten, dass wir dort in diesem Spital etwas haben.
Das führt mich auch gleich zur nächsten Frage, und zwar, wie können Interessierte ihr Projekt unterstützen?
Auf jeden Fall, man kann sagen, auch durch die Bekanntmachung, ja, man kann sagen, durch die Werbung, ja, je mehr Leute wissen, es gibt österreichische Ärzte, die nach Guatemala einmal im Jahr fahren. Gut, wir brauchen zum Beispiel, kann man sagen, medizinische Firmen, die einfach Bescheid wissen, die uns vielleicht intraokularen Linsen schenken können, die uns auch einiges an Medikamente und alles das geben können. Ja, sicher, wir organisieren hier in Wien immer wieder verschiedene Events, Konzerte, Sachen um die finanziellen Mittel und so weiter. Ich kann mich gut erinnern, zum Beispiel auch voriges Jahr im November haben wir einen super Konzert organisiert, wo spitze Musiker gratis für uns ein super Konzert sozusagen gegeben haben. Ja, den gesamten Erlös war für dieses Guatemala. Je mehr auch Hilfe für die Organisation sozusagen solche Events, sind wir dankbar. Man kann auch sagen, auf jeden Fall Geldmittel, das brauchen wir. Auf jeden Fall, weil wir auch dort beim ersten Mal, und wir haben dort eine Ambulanz, eine Augenambulanz mit den notwendigen Geräten, die wir von Österreich alle subventioniert und gekauft haben. Wir haben eine Spaltlampe, wir haben eine Zehnpunkte. Das heißt, von Österreich aus die Einrichtung von der Augenambulanz, die Einrichtung, die fertige Einrichtung von diesem Operationssaal, dort wird alles sozusagen gegeben, ja. Und auf jeden Fall Geld spenden. Wir haben ein Konto hier, die wirklich auch um das Augenlicht für Menschen in Guatemala einfach zu ermöglichen. Und dieses Geld ist steuerlich absetzbar. Das ist auch sehr gut und sehr wichtig für einige Menschen. Man sagt, okay, ich gebe eine Spendung für Augen auf Guatemala und ich kann es das von meinen Steuern auch sozusagen absetzen.
Meine abschließende Frage wäre, welche Ziele haben Sie sich für die Zukunft gesetzt?
Wie gesagt, wir haben einen Vertrag, 4 Jahre. Von unserer NGO mit diesem Spital, wo wir in den nächsten 4 Jahren dort arbeiten können. Deshalb Arbeit wird uns nicht fehlen. Am kommenden Februar 26 wollen wir zum ersten Mal einbinden junge österreichische Augenärzte und junge Ärzte aus Guatemala, dass sie uns helfen bei der Evaluierung, bei der Voruntersuchung der Patienten. Wir wollen erstens den Aufenthalt länger auf 3 oder 4 Wochen anbieten, weil wir sehen, dass mit den 2 Wochen nicht genug ist für die ganze Arbeit, die wir dort haben, weil wir könnten auch noch viel mehr Patienten untersuchen und mehr operieren. Deshalb die Länge, der Aufenthalt dieses Projektes wird sozusagen wird länger, auf 3 oder 4 Wochen. Wir wollen mehr Ärzte, und das ist mit mehr Kosten sozusagen verbunden, mehr Patienten, mehr Ärzte einbinden, ja. Und die Zahl von Patienten auf jeden Fall erhöhen. Das ist, was wir als nächstes haben. Wir haben sicher, man muss sagen, ich habe vor 3 Jahren dieses Projekt angefangen. Es hat ganz klein angefangen und so wie mein Kollege, auch der Dr. Konstantin Seiler-Tarbuch, die mit mir war, hatte gesagt, das erste Mal hätten wir uns überhaupt nicht vorgestellt, dass wir jetzt bereits operieren können. Das erste Jahr haben wir unsere Ambulanz gehabt. Wir haben nicht einmal einen Augenarzt von Guatemala kennengelernt. Und jetzt in den 2 oder 3 Jahren, man sieht, wie schnell das wächst, weil der Bedarf so groß ist. Ja? Dort, wie gesagt, es gibt viele Patienten, die nie beim Augenarzt waren, viele Patienten, die auch eine Augenoperation sich nicht leisten können. Eine Augenoperation dort kostet ein Gehalt von einem Jahr von einem Mann. Ja, sozusagen so ein bisschen, wie man so sagen kann. Und aus diesem Grund, wir sehen, dass der Bedarf so groß ist und man kann mit diesem Projekt wirklich viele Menschen sozusagen ein neues Leben schenken.
Ja, dann vielen Dank für den sehr interessanten und spannenden Einblick. Nun darf ich Sie, Romana Gabriel, und David Bötz zum Wordrap bitten. Der beste Moment in meinem Arbeitsalltag ist,
wenn es uns gelingt, Patientinnen mit besonders guter Qualität zu überraschen und wenn wir das dann auch rückgemeldet bekommen.
Und bei Ihnen, Frau Gabriel?
Wenn ich es mir einrichten kann, mit meinen Mitarbeitern gemeinsam Mittagessen zu gehen und außerhalb des Arbeitsalltags auch Zeit finde.
Mein persönliches Erfolgsrezept lautet,
mit Ausdauer an Themen dran zu bleiben, die mir persönlich auch wichtig sind, weil ich habe in rund 20 Jahren Gesundheitswesen die Erfahrung gemacht, dass Gesundheitsmanagement eher ein Marathon ist, denn ein Sprint.
Sehr ähnlich bei mir. Prioritäten setzen und an den wichtigen Themen dranbleiben, bis sie abgeschlossen sind.
Wenn ich einen Wunsch frei hätte,
dann würde ich gerne erreichen, dass die Anreizmechanismen im Gesundheitswesen so umgestaltet werden, dass alle Systemteilnehmerinnen und Systemteilnehmer wirklich nur das Wohl der Patientinnen im Auge haben.
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich vor allem am Thema Migration arbeiten, nämlich im Sinne auch Fachkräfte-Migration mit Informationskampagnen, um die Angst vor Migration zu nehmen, aber auch ganz gezielt an einer Migrationsstrategie zu arbeiten, sodass auch die Prozesse, bis Drittstaatenangehörige hier sind, effizienter organisiert sind.
Vielen Dank, Romana Gabriel und David Pötz, für diese sehr interessanten Einblicke.
Bitte sehr gern. Dankeschön auch für die Einladung.
Sehr gerne. Danke auch für die Einladung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über die vorgestellten Initiativen erfahren möchten, können Sie die Websites der Vinzenz-Kliniken Wien und der Barmherzigen Brüder Österreich und jener über das Hilfsprojekt Augen auf Guatemala besuchen. Die Links finden Sie auch in der Beschreibung dieser Folge. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Episode von Lebenswerk, dem Podcast der Ordensspitäler Österreichs.